Ja, ich stelle mich noch mal kurz vor. Ich bin Jonas Kubaschinski. Ich bin aus der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover und ja, aus verschiedenen Gründen lebe ich jetzt inzwischen seit ein paar Tagen mit meiner Frau in Rüdersdorf bei Berlin. Meine Frau darf leider nicht oder kann leider heute nicht hier sein. Wir erwarten bald unseren Sohn und sind froh, dass ja, wir auch über den CDK hier gestern dienen durften und hoffen, dass ja alle davon reichlich profitieren konnten. Und dann studiere ich noch nebenbei ein bisschen und beschäftige mich mit Theologie viel. Das kurz zu mir. Wir wollen noch einmal beten. Großer Gott, wir danken dir, dass wir hier sein dürfen, dass du Sünder errettest und Gemeinde schenkst und schenkst, dass wir uns sonntags treffen dürfen, um auf dein Wort zu hören. Bitte sprich doch jetzt zu uns, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten, Herr, bitte mach uns still und rede du. Amen. Amen. Schach ist ein schwerer Sport. Schach ist komplex. Je tiefer man einsteigt, umso schwieriger wird es. Denn der menschliche Verstand schafft es nur begrenzt, alle Informationen zu verarbeiten und kluge, gut begründete Züge auf dem Schachbrett auszuführen. Daran frustrieren gerade auch die beiden Weltmeisterkandidaten Ding Liren und Jan Nepomniachtchi, die auch in diesen Tagen um den Weltmeistertitel kandidieren. Im klassischen Format, wie auch die beiden es jetzt tun, sitzen zwei Spieler teilweise Stunden vor dem Brett und denken. Sie analysieren die Stellung, bewerten sie und treffen Entscheidungen. Entscheidungen, die den Verlauf des Spiels ändern. Entscheidungen, die teilweise Züge dann erzwingen und die den Spielverlauf eben drastisch beeinflussen können. Und nicht selten kommt es vor, dass man über viele Stunden ein perfektes Spiel gespielt hat und dann verliert, weil man einen Fehler begangen hat, eine falsche Entscheidung getroffen hat, sich vielleicht auch einfach nur geirrt hat, zu einem falschen Ergebnis gekommen ist oder einfach was übersehen hat. Ein kleiner Fehler kann dann alles kosten. Er kann taktisch sein, er kann strategisch sein, ist egal. Es reicht ein einziger Fehler und das Ziel, der Sieg, wird nicht erreicht. Knapp daneben ist dann auch vorbei. Und unser heutiger Text berichtet von einer tragischen Szene, in der ein junger Mann eine falsche Entscheidung traf und dadurch nicht nur ein Spiel, sondern sein Leben, sein ewiges Leben, verlor, jedenfalls soweit wir es wissen. Wir erfahren danach nichts mehr von ihm. Und so steht die heute Nachmittagspredigt unter der Überschrift »Knapp daneben ist auch vorbei, einer, der das ewige Leben sucht und nie fand.« Oder suchte und nie fand. Und von dieser Tragödie berichtet uns Gottes Wort in Markus, unter anderem Markus 10, die Verse 17 bis 22. Empfehlen Ihnen sehr, die in der Bibel mitzulesen und sie aufzuschlagen. Ich lese den Text jetzt noch einmal ab. 10, Vers 17 vor. Und als er auf dem Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber antwortete und sprach zu ihm, Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Unser Text nach der Schlachter 2000. Diese Szene ereignet sich in einer Gegend östlich des Jordans namens Perea. das zu Judäa gezählt werden konnte, weil Herodes, der da einer der Heroden über beide Gebiete herrschte. Und davon lesen wir zum Beispiel in Vers 1 des Kapitels. Und er brach auf von dort und kam durch das Land jenseits des Jordan in das Gebiet von Judäa. Zum Ende des Kapitels geht dann die Reise weiter über Jericho, um schließlich in Jerusalem zu enden. Vers 32, sie waren aber auf dem Weg und zogen hinauf nach Jerusalem und Jesus ging ihnen voran und sie entsetzten sich und folgten ihm mit Bangen. Es war Jesu letzte Reise nach Jerusalem. Jesus hat auf dem Weg und überhaupt schon im Laufe seines Lebens mehrere Male und jetzt auf diesem Weg das dritte Mal sein Leid angekündigt, das in Jerusalem erwarten würde. Die Lage auf dem Weg ist denkbar angespannt. Es sind die letzten Monate, Wochen des Dienstes auf der Erde. Und damit dient das 10. Kapitel des Markus-Evangeliums quasi als ein Abschluss des öffentlichen Dienstes. Und es ist kein Zufall, dass sich ein großer Teil des 10. Markus-Kapitels um das Thema Nachfolge dreht. Nachfolge bedeutet in der Bibel, dass man einem Beispiel folgt, einem Vorbild. Nachfolge geht freudig, erwartungsvoll hinterher. Es ist ein Leben am Rockzipfel des Lehrers. Und von einem Musterbeispiel lesen wir in Markus 2, Vers 14. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, an der Zollstätte sitzen und er sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm. Ohne zu verhandeln, ohne über die Vertragsbedingungen zu diskutieren, kein Anspruch auf bessere Konditionen, das ist bedingungslose Hingabe und Nachfolge. Er folgt, hier in dem Fall Levi, Jesus in Gottes Reich. Und in unserem Kapitel fügt Jesus der Nachfolge dem Glauben an ihn einen weiteren Aspekt zu, auf welche Art und Weise er quasi der Glaube sich vollziehen soll, um klarzustellen, wie ein echter Nachfolger aussehen soll. Markus 10, Vers 15, wirklich knapp vor unserem Text, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Glaube soll kindlich sein. Das heißt natürlich nicht, dass wir uns wie Kinder verhalten sollen. Einer meiner Physiklehrer betonte bei einer Gelegenheit, dass er den christlichen Glauben deshalb ablehne, weil Jesus uns zu einem kindischen Glauben auffordern würde. Und das wäre ihm dann doch zu niedrig. Doch ganz im Gegenteil. Paulus schreibt ja in 1. Korinther 14, Vers 20, ihr Brüder, werdet nicht Kinder im Verständnis, sondern in der Bosheit seid Unmündige. Im Verständnis aber werdet erwachsen. Gemeint ist also nicht ein kindischer Glaube, sondern ein kindlicher Glaube. Ein Glaube, wie ihn Kinder haben. Ein Vertrauen in das, was ihnen zum Beispiel die Eltern sagen. Kinder haben am Anfang noch nichts, können nichts, sie sind auf die Hilfe angewiesen, die sie halt kriegen und welche sie auch suchen müssen. Und so sollen wir auf unseren Gott angewiesen sein, ohne Vorbehalte, ohne Absicherung. Und unser Folgetext zeigt, oder der Text, den wir jetzt behandeln, der Text, der auf diese Szene mit den Kindern folgt, zeigt einen Mann, der nicht bereit ist, Jesus kindlich nachzufolgen. Vers 17, und als er auf den Weg hinausging, also kurz nach dieser Szene, ja, passierte es. Er war eben, wie ich schon gesagt habe, auf dem Weg nach Jerusalem und wird aber aufgehalten. Es lief einer herzu. Und wer ist dieser? Nun, viel erfahren wir nicht, aber eine Zusammenschau aus unserem Bericht und den parallelen Berichten in Matthäus 19 und Lukas hilft uns, ein gutes Bild von diesem Mann zu erhalten. Der Mann ist jung, nach Matthäus, wobei man anmerken könnte, dass doch ein Mann auch noch mit unter 40 Jahren als jung galt. Er ist ein Oberster, so nennt ihn Lukas, und er hat viele Güter. Das erfahren wir in Matthäus und Markus, beziehungsweise war reich, wie es Lukas schreibt. Und deshalb nennen wir ihn, den reichen Jüngling, also in Deutschland, die Angelsachsen haben alle Informationen zusammengepackt und nennen den jungen Mann einfach The Rich Young Ruler. Möglicherweise war er als Oberster ein Mitglied des Synetriums oder des Sanhedrins, je nachdem, welcher Sprache man folgt, also des Hohen Rates der Juden. Das war die oberste jüdische Instanz in religiösen und zivilen Angelegenheiten. Einige Tage später sollte es dieser Rat sein, der Jesus verurteilen würde oder Wochen eher. Jesus steht hier also vor einem Mann, der es in seiner Zeit sicherlich in weltlicher Hinsicht, möglicherweise auch in religiöser Hinsicht weit gebracht hat. Ein Musterjunge quasi. Ein Mann, dem alle Türen offen stehen, der alles schaffen kann. So könnte man meinen. Und dieser kommt jetzt aber zu Jesus. Aber nicht irgendwie, er rennt zu ihm. Denn er hat ein dringendes Anliegen, das er unbedingt noch mit Jesus klären muss, bevor dieser weiterzieht, bevor die Chance vergangen ist. Und diese Information, dass er rennt, erhalten wir nur in Markus, was auch zu ihm passt. Bei Markus geht immer alles schnell und Schlag auf Schlag. Und es ist nicht klar, warum der junge Mann jetzt ausgerechnet zu Jesus kommt, ob er ihn schon mal predigen gehört hat oder ob er ihn einfach von Hören sagen kannte, ist auch nicht so wichtig. Er rennt zu ihm und fällt vor ihm auf die Knie und fragt ihn. Wodurch er klar vermittelt, dass er Jesus als eine Autorität in irgendeiner Form erstmal ansieht und anerkennt. Er hofft eine Antwort auf eine Frage, die ihm möglicherweise schon lange Zeit unter den Nägeln brannte. Und jetzt kommt sie, 17b, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Das ist eine bemerkenswerte Frage, denn dieser Mann kommt direkt zur Sache. Er leitet das nicht ein, wie Nikodemus zum Beispiel in Johannes 3. Er, ohne direkte Vorankündigung, kommt er zur Sache, die jeden Menschen zu Jesus rennen lassen sollte. Und gleichzeitig ist es eine bemerkenswerte Vorlage. Also ich weiß nicht, ob Sie schon mal so angesprochen wurden. Ich habe versucht, mein Gedächtnis zu erforschen und hatte nichts gefunden, was dem gleich. Und dann ist es eigentlich mal ganz interessant, sich zu fragen, was hätte man geantwortet? Also ich hätte wahrscheinlich die Chance direkt genutzt und das Evangelium erklärt. Nun, das ist halt so und so. Und dann hätte ich ihm das Evangelium erzählt. Und bis hierhin denkt man als Mensch, der nicht das Herz sehen kann, Wahnsinn, voll gut. Also ihm ist irgendwie die Dränglichkeit bewusst, er rennt, er fällt auch vor dem Richtigen auf die Knie, er weiß also, wen er vor sich hat und er stellt die richtige Frage, also wo ist das Problem? Aber dann antwortet Jesus ganz anders. Vers 18, Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Jetzt kann man fragen, warum kritisiert ihn jetzt Jesus erstmal? Warum? Und dafür müssen wir noch einmal kurz zurückgehen in unserem Text und fragen, was problematisch an der Formulierung guter Meister war. Also er hatte das Adjektiv ja schon kurz vorher in den Mund genommen, beziehungsweise Lehrer, je nach Übersetzung. Und letztlich uns diese Art und Weise angucken, mit der er auf Jesus zugegangen ist. Mit seinem gesamten Auftreten hat der Mann ja gezeigt, okay, hier ist jemand mit Autorität. Wobei die Frage ist, ob er mit seinem Kniefall Jesus eine Ehre zuteil werden ließ, die vielleicht nur Gott gebührt. Wenn wir daran denken, wie Paulus in der Apostelgeschichte und Barnabas, wo die Einwohner der Stadt vor ihm niederfielen und sie anbeten wollten, da haben sie gesagt, was macht ihr? Steht auf. Und da sieht man, das wäre prinzipiell richtig, wenn diese Person vor Jesus so niedergefallen wäre. Und das verstärkt sich nochmal, dieser Eindruck, dass es in dem Fall gut wäre, wenn man bedenkt, dass eigentlich guter Meister, guter Lehrer oder Rabbi, was einfach mein Lehrer heißt, eine doch durchaus ungewöhnliche Anredeform für einen Juden war. Also Rabbiner ließen sich eigentlich selten mit gut anreden, weil sie möglicherweise auch um ihre Unvollkommenheit wussten im Gegensatz zu Gott. Und wenn wir das vergleichen, wieder mit jemand anderem, der zu Jesus kam, zum Beispiel Nikodemus in Johannes 3, der nennt ihn nur mit Meister oder Lehrer an. Und dieses Wort, das hier für gut steht, im Griechischen kann verschiedene Facetten abdecken, die doch unserem Sprachgebrauch sehr ähneln. Also wir gehen weiter mal auf die Suche, was er damit meinen könnte. Also wenn wir etwas gut nennen, dann kann das einmal in so einem äußeren Sinne gemeint sein. Etwas ist tüchtig, es ist brauchbar. Also zum Beispiel in der Bibel, Lukas 19, Vers 17, da sagte sein Herr zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Also hast mir geholfen, du bist nützlich für mich. In einem zweiten Sinne kann es aber auch zum Beispiel ein Gegenstand bezeichnen, so ein gutes Auto. Das ist halt ein Auto, was das tut, was es machen soll, nämlich fahren. Oder es kann aber einem dritten Sinne auch heißen, dass etwas Inneres gemeint ist, etwas in einem moralischen Sinne Gutes, etwas Sittliches, etwas Vollkommenes, vor allem natürlich bezogen auf Gott. Es ist also nicht ganz klar, wir kommen hier nicht so richtig weiter, aber wenn wir weiterlesen, wird es sehr deutlich durch Jesu Rückfrage, wie Jesus es verstanden haben wollte. Nur Gott ist gut, und zwar in einem moralischen vollkommenen Sinne. Deshalb wird dann Jesus auch die 10 Gebote zitieren oder Teile der 10 Gebote. Und wenn wir das jetzt sehen, haben wir also zwei Möglichkeiten. Entweder hat der Jüngling, dieser reiche Jüngling mit seinem Kniefall und dieser Anrede, sich vor Gott niedergeworfen und seine Göttlichkeit anerkannt. Oder er hat ein falsches Verständnis von Gut und ihm ist dieses Wort leichtsinnig über die Lippen gegangen. Und das würde Jesus dann korrigieren, zum Beispiel mit seiner Frage: Ja, was nennst du mich denn gut? Und damit fordert Jesus den Jüngling auf, über den Gebrauch des Wortes gut nachzudenken. Jesus will ihm, im Grunde könnte man sagen, steht hier natürlich nicht, aber zwischen den Zeilen verdeutlichen: Sei dir bewusst, was du gerade zu mir gesagt hast. Gott ist gut, hast du mich gerade Gott genannt? Meinst du das so? Sei dir also der Konsequenzen bewusst. Wenn du mich als Sohn Gottes angesprochen hast, dann hast du richtig gesprochen. Wenn du es aber nicht so meinst, dann überdenke deinen Gebrauch von Gut. Kein Mensch ist gut, auch nicht irgendein Lehrer. Und durch den weiteren Verlauf des Gesprächs erfahren wir dann wirklich, wie er es meinte, weil, wie spricht der Jüngling in Vers 20 Jesus an? Nur noch mit Meister. Das Gute ist auf einmal weg. Und das weist deutlich darauf hin, alles klar, Version Nummer 1 fällt weg, er hat Jesus nicht als Gott verstanden in dieser Situation. Und es muss dazu noch gesagt sein, dass Jesus natürlich gut ist, weil er Gott ist. Insofern hat der Jüngling unbewusst den Richtigen mit guter Meister angesprochen. Und Jesus leugnet auch an dieser Stelle in keinster Weise seine eigene Göttlichkeit. Auch wenn diese Worte häufig missbraucht werden, um ihm genau das in den Mund zu legen. Der Jüngling aber leugnet seine Göttlichkeit in Vers 20, indem er das Gute wettfallen lässt. Sehr subtil, aber man kann es doch sehen. Und an diesem Punkt kann man schon davon ausgehen, dass der Jüngling nicht verstanden hat, was Jesus ihm an dieser Stelle verdeutlichen will. Denn wenn nur Gott gut ist, dann sind alle anderen Menschen schlecht. Per Definition. Wenn einer gut ist, dann sind alle anderen schlecht. Und das sagt ja auch Paulus in Römer 3, Vers 12, wenn er die Psalmen zitiert, wo es heißt, sie sind alle abgewichen. Damit meint er die Menschen in ihrer Gesamtheit. Sie taugen alle zusammen nichts, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Also haben wir hier an dieser Stelle ein Problem dieses jungen Mannes herausgearbeitet, im Grunde das Grundproblem vieler Menschen, aller Menschen ohne Gott, dass sie denken, sie seien gut. Und das ist unser erster Punkt, das Grundproblem irrtümlich gut. Und in dem weiteren Verlauf prüft Jesus, ob er das wirklich falsch sieht oder es einfach nur falsch verstanden hatte, ob er einfach eigentlich das richtige Verständnis hat, das richtige will, oder ob er einfach, ja, vielleicht auch einfach frech war. Vers 19, du kennst die Gebote, das sagt er ihm jetzt, um zu prüfen, was er damit meint, ob ihm klar wird, dass er nicht gut ist. Du kennst die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten. In einigen anderen Übersetzungen, abgesehen von, also Schlachter ist das andersherum. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Was tut Jesus hier? Es hört sich bekannt an, er zitiert die 10 Gebote. Also aus 2. Mose 20 und 5. Mose 5. Er zählt diejenigen Gebote in diesem Fall auf, die auf die Beziehung zwischen Menschen abzielen. Lässt aber interessanterweise vorerst die Gebote aus, die sich auf die Beziehung zwischen Mensch und Gott beziehen. Auffällig ist, dass es einmal heißt, du sollst nicht stehlen, wie es ja auch in den 10 Geboten heißt, und dann, du sollst nicht rauben. Und jetzt könnte man meinen, okay, ist das nicht doppelt gemoppelt, aber es ist eher eine Zusammenfassung von den 9. und den 10. Gebot, da nicht rauben die beiden Gebote zu gut zusammenfassen würde, weil sie jetzt auch an der Reihe wären. Und dann springt er nochmal zu Gebot 4 mit, du sollst deine Mutter ehren, deinen Vater und deine Mutter ehren. Und Matthäus fügt dann noch die Zusammenfassung der aufgelisteten Gebote hinzu in Matthäus 19, Vers 19, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und das nimmt dann Paulus auch in Römer 13, Vers 9 auf. Und dass sich nämlich all diese Gebote in diesem Motto letztlich bündeln lassen. Denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren. Und welches andere Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und so spiegelt sich das dann auch in Markus wieder, später, wenn Jesus auf die Pharisäer treffen wird und auf die Schriftgelehrten und ihnen auf die Frage antwortet, welches das erste Gebot unter allen sei. Und dann sagt er, ab 29, Markus 12, 29, Jesus aber antwortete ihnen, das erste Gebot unter allen ist, höre Israel, der Herr, unser Gott ist Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als dieses, kein anderes Gebot. Also Jesus nimmt hier quasi die Gebote, die letztlich zu der Aussage in Markus 12, 31 führen oder zu dieser Zusammenfassung, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und damit ist die Frage verbunden, liebst du deinen Nächsten? Hältst du dich an das zweithöchste Gebot? Welche manchmal auch in der zusammengefasst werden als die Gebote, die auf der zweiten Tafel standen. Und die Frage bleibt natürlich, was ist denn mit den anderen Versen, die wir jetzt nicht genannt haben, aus Markus 12, die bis jetzt noch nicht erwähnt wurden, was ist mit der ersten Tafel? Aber dazu kommen wir noch. Das müssen wir nur im Hinterkopf behalten. Also die Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Halte die Gebote, sagt Jesus also hier in Markus 10 dem Jüngling, und das ist die Antwort. Dann wirst du das ewige Leben erben. Wenn du es nicht tust, dann nicht. Die Alternative ist die Hölle, wie Jesus an vielen Stellen verdeutlicht, unter anderem Matthäus 25, Vers 46. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. So sagt es auch Gott schon im Alten Testament in 3. Mose 18, Vers 5. Darum sollt ihr meine Satzungen und meine Rechtsbestimmungen halten, denn der Mensch, der sie tut, wird durch sie leben. Ergo, der sie nicht tut, nicht. Und das Problem ist jetzt aber einfach nur, kein Mensch kann das. Kein Mensch kann Gottes Gebote halten. Es gilt Römer 3, Vers 12, was wir zu zitiert hatten, das Fazit über alle Menschen. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts, dass keiner der Gutes tut. Jesu eigentliches Ziel, also mit dieser Antwort, ist, dass sich der Jüngling eingesteht, dass er die Gebote nicht halten kann, wie auch kein anderer das kann. Und das ist ja die Misere, in der die ganze Menschheit steckt seit dem Sündenfall. Das ist die tiefe Krise, in die wir uns gebracht haben nach dem Sündenfall. Wir können die Gebote nicht halten, können daher nicht gut sein und können daher auch nicht im Angesicht eines guten Gottes bestehen. Der Jüngling aber sprach, Vers 20, Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Und das ist eine problematische Antwort und sein grundlegender Irrtum. Im Grunde sagt er, dass er in Bezug auf diese Gesetze gut und gerecht vor Gott steht. Also er behauptet im Grunde mit dieser Aussage, man muss sich auf der Zunge zergehen lassen, dass er seit 12 Jahren, das war so die Grenze, wo man eben als verantwortbar gesehen wurde, die von Jesus aufgezählten Gebote gehalten und seinen Nächsten ohne Ausnahme geliebt hätte, ohne Ausnahme, bis jetzt. Und aus der Sichtweise des Menschen mag die Aussage, all dieses Gebote habe ich von Anfang an gehalten, möglich sein. Selbst Paulus stellt das ja fest in Philipper 3, Vers 6 über sein Leben, dass er im Hinblick auf den Eifer, ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen sei. Und aber so, also anscheinend dachte er, okay, ich bin noch ganz okay, ganz in Ordnung. Und wenn wir aber den Maßstab noch weiter verstehen, den Jesus hier anlegt, dann fällt uns natürlich Matthäus 5 ein. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Hat er also auch keinen gedanklichen Verstoß gegen diese Gebote begangen? Und dann fügt Matthäus noch die entscheidende Frage des Jünglings, eine entscheidende Frage des Jünglings an. Was fehlt mir? Oder mit anderen Worten, was kann ich noch tun, um das ewige Leben wirklich sicher zu erben? Irgendwie zweifelte er wahrscheinlich daran. Er wollte sich das ewige Leben verdienen. Doch das ist unmöglich. Und Gott sieht die Situation des Jünglings deshalb viel kritischer als er selbst. Paulus durfte das erkennen. Philipper 3 hatte ich schon zitiert, ab 7. Aber was mir gewinn war, das habe ich um Christus willen für Schaden erachtet. Und in Römer 3, Vers 19, ab Vers 19, wir wissen, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Weil es Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und genau das wollte hier Jesus tun, durch die Konfrontation mit dem Gesetz, dass der Jüngling zur Erkenntnis der Sünde kommt. Also was hatte der Jüngling? Ein falsches Verständnis von Sünde, vielleicht auch ein falsches Verständnis von Gut, weil er dachte, dass er so zu Gott kommen könnte. Und das war eigentlich alles, was Jesus ihm deutlich machen wollte. Erkenne, dass du ein verlorener Sünder bist, dass dein Verständnis von Gut falsch ist und dass du vor einem guten Gott nicht bestehen kannst. Und im Verlauf der Menschheitsgeschichte kann ich mir kaum eine Zeit denken, in der Menschen nicht dachten, dass man prinzipiell gut sei. Und das verhält sich ja auch nicht anders heutzutage. Ich denke, da kann ich mich jetzt an viele Gespräche erinnern, Sie sicherlich auch, wo ich mit vielen gesprochen habe, die gesagt haben, ja, eigentlich bin ich ganz gut. Also Gott wird mich schon reinlassen in den Himmel. Und eben fast wie der reiche Jüngling. Irgendwie wird es schon passen mit meinem Leben. Schließlich habe ich niemanden umgebracht. Ich habe nichts Richtiges getan. Ich bin ja nicht wie Hitler. Deshalb brauche ich Gott nicht. Und es stimmt aus biblischer Sicht einfach nicht. Wir sind nicht so gut, wie wir denken. Und das größte Problem, was wir haben, ist, dass die Sünde ja im Denken beginnt, wie es Jesus deutlich gemacht hat. Also selbst wenn man niemanden umgebracht hat, tätlich, aber Hass ist vor Gott auch Mord. Ich bin zwar nie fremdgegangen, könnte man sagen, aber das Begehren nach einer anderen Person ist auch schon ein Ehebruch. Ich habe nie gelogen. Da wird es dann, würde ich sagen, auch in der Tat schon schwierig. Vielleicht nur nicht beim reichen Jüngling. Nur Gott ist gut. Kein Mensch kann vor ihm bestehen. Und so haben wir alle ein Problem. Und deshalb müssen wir, und deshalb musste auch der Jüngling jetzt weiter zuhören, denn es ist wichtig zu wissen, wie das Gespräch weitergeht. Vers 21, da blickte Jesus ihn an und gewann ihn lieb. Und man merkt auf einmal, alles klar, der meinte das ernst, der Jüngling. Und das bestätigt im Grunde diese Worte hier nochmal. Es ist nämlich genau die Liebe, die hier genannt wird, aus Johannes 3, Vers 16. Es ist die Liebe, die Jesus überhaupt zur Welt brachte, um für Sünder letztlich zu sterben. Aus Liebe will mein Heiland sterben, stellt Bach in der Matthäus-Passion fest. Und dieser Mann, er ist auf der Suche wirklich. Er tut nicht nur so. Man könnte sagen, ja, dass er es vielleicht geheuchelt hat, dass vielleicht kann man das noch irgendwie versuchen, aber Jesus sieht ja das Herz. Und diese Anerkennung, die eben nur bei Markus genannt wird, ist für uns eine gute Interpretationshilfe, um seine Motive letztlich zu erhellen. Es ist also eine ehrlich, ernsthaft gemeinte Frage nach dem Leben. Er möchte wirklich das Leben. Er verzweifelt daran, dass er es aus irgendwelchen Gründen noch nicht hat. Und trotzdem steht das vollkommen konträr zu dieser heftigen Selbstüberschätzung. Und er merkt, dass sein Machen und Tun aber irgendwie noch nicht reicht. Und in diesem Kontext wird dann die Tragik der ganzen Situation eigentlich noch größer. Er ist sehr nah dran und trotzdem blind für seine Situation. Jesu weiteres Reden ist dann geprägt von der wunderbaren Liebe des gerechten, heiligen Gottes, der Sünder mit Wohlwollen ansieht, die er aber begründet vernichten könnte, aber gnädig erträgt. Diese Liebe ist keine schwärmerische Liebe. Sie ist um Wahrheit bemüht und um Gottes Ehre. Und deshalb lesen wir, da blickte Jesus ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Und diese Aufforderung zerfällt in zwei Anteile. Ein Aufruf zur Aufgabe seines Besitzes und als zweites ein Aufruf zur Nachfolge. Und Sie hatten ja schon gehört, wie es ausgeht. Auf das zweite Problem, was wir bis jetzt gesehen haben, was überhaupt das Grundproblem des Menschen ist, dass er irrtümlich gut für sich für gut hält, fällt jetzt das zweite, das individuelle Problem, das ist der zweite Punkt des Jünglings, nämlich dass Jesus jetzt hier angeht. Deswegen zweitens sein individuelles Problem, der Götze Reichtum. Und man kann sich jetzt wieder fragen, wieso sagt ihn Jesus das so? Warum sagt er nicht einfach, glaube mir, ich werde dir, dir mangelt es noch an etwas oder so? Nun, er wollte, dass er erkennt, dass der Jüngling wieder etwas erkennt. Jesus sieht ja das Herz und hat auch das Herz dieses Mannes gesehen. Er hat viele Güter, das wissen wir schon, aber trotzdem, trotz dass er alles so hat, fehlt ihm etwas. Du hast noch nicht das ewige Leben, aber es ist in greifbarer Nähe. Sein Herz ist, das wird deutlich und am Ende auch noch deutlicher, ist bei seinem Besitz und nicht bei Gott. Und das ist letztlich ein Verstoß gegen das erste Gebot, das in 2. Mose 20, 2 bis 3 lautet: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und hier klingt das höchste Gebot an, was wir auch schon zitiert haben. Das erste Gebot unter allen ist Markus 12, 29. Höre Israel, der Herr unser Gott ist Herr allein und du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken, mit deiner ganzen Kraft. Tut er das? Dabei ist Jesu Aufruf in Vers 21 keine Absage gegen den Reichtum, keine Verfluchung des Reichtums. In diesem Aufruf schwingt er diese subtile Warnung oder eine Warnung mit, subtil bei Jesus, aber sehr deutlich, zum Beispiel in Psalm 62, Vers 11, verlasst euch nicht auf erpresstes Gut und setzt nicht trügerische Hoffnung auf Raub. Wenn der Reichtum sich mehrt, so hängt euer Herz nicht daran. Und so häufig, man könnte viele Bibelstellen nennen, die davor waren. Also die Bibel spricht da sehr offen darüber. Paulus zum Beispiel auch an Timotheus. 1. Timotheus 6, Vers 17. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns allen reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine Grundlage für die Zukunft sammeln. Und an diesem Jüngling sehen wir jetzt, was Reichtum anrichten kann. Nämlich, dass es von diesem kindlichen Glauben an Gott zu dem Hinkommen zu Gott wegzieht, daran hindern kann. Und weil Jesus weiß und sieht, dass das ein wirklich zentrales Problem bei diesem Jüngling ist, kann er das auch so gezielt ansprechen und rät ihm deshalb diese radikale Maßnahme, weil er dieses seelsorgerliche Problem dieses Mannes angehen möchte. Er hat sein Leben an den Reichtum gehängt und deshalb ist kein Platz für Gott da. Nicht immer hat Jesus diese Aufgabe des Besitzes gefordert. Er fordert es auch nicht von uns zwingend. Aber in diesem Fall war es die Blockade, die den Jüngling am Erreichen des Ziels hinderte. Wirklich Gott mit ganzem Herzen zu dienen, weil sein Herz eigentlich an etwas anderem klebte. Nur Jesus kann so präzise evangelisieren. Und dadurch konnte er sich nicht abhängig machen von Gott. Er wollte letztlich sein Leben an Geld hängen. Geld war sein Götze, weiß Gott nicht wahr. Man könnte es auch umgekehrt betrachten. Er wollte selbst der Herr seines Lebens sein. Oder noch einmal zugespitzt, er wollte der Gott seines Lebens sein. Und weil dieses Problem so ernst ist und ihm sein ewiges Leben kosten kann, ist Jesus jetzt extra so radikal. Aber es ist auch die einzige Lösung, um den Jüngling ans Ziel zu bringen, ganz nach dem Motto der Bergpredigt. Sie kennen diese Verse, Matthäus 5, Vers 29. Ärgert dich aber dein rechtes Auge, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist dir besser, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Also brich radikal mit Sünde. Das ist das, was Jesus hier fordert. Natürlich nicht, dass man sich das Auge ausreißt. Und jetzt ist es aber trotzdem wichtig zu verstehen, auch wenn Jesus das hier so deutlich fordert, es geht hier nicht darum, dass der reiche Jüngling Werke tun muss, damit er zu Gott gut kommen kann, dass er gerecht werden kann, dass er letztlich gut werden kann. Er ist nicht gut, bloß weil er den Reichtum weggibt, sondern Jesus will ihm zeigen daran, an dem Fall, dass er es prüft, will ich das überhaupt tun? Ob sein Herz eben daran hängt. Das weiß natürlich Jesus schon, aber er möchte, dass es auch der Jüngling erkennt. Er möchte das Herzensproblem offenlegen hier. Und diese Handlung würde ihm noch einmal nicht retten. Das tut nur der Glaube. Aber Sünde ist immer ganz praktisch ein Hindernis hin zu Gott, weil es Gottes Autorität missachtet. Und wer Sünde liebt, hasst Gott. Nicht umsonst brandmarkt die Bibel immer wieder die Geldesliebe, in dem Sinne auch, dass sie der Herr des Lebens werden kann. Lukas 16, Vers 13, kein Knecht kann zwei Herren dienen, entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Deutlicher geht's nicht. Und das gilt aber natürlich auch im Allgemeinen. Deshalb schreibt Johannes in 1. Johannes 1, Vers 5 bis 7. Und das ist die Botschaft, die wir gehört haben und euch verkündigen. 1. Johannes 1, ab 5. Dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Echter Glaube hasst Sünde, muss Sünde zwangsweise hassen. Und natürlich, wenn man ein Christ ist und tatsächlich Jesus nachfolgt, dann wird man trotzdem sündigen, das ist ganz klar. Weil wir noch nicht perfekt sind. Aber man wird es hassen, dass man sündigt. Wir können ja nicht sagen, und das führt ja dann Johannes fort in 1. Johannes ab 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Aber wenn gesündigt wird, dann schmerzt das einen jemanden, der Jesus liebt, der hasst Sünde und der hasst es, dass er sündigt immer noch. Wie Paulus es auch in Römer 7 so feststellen muss. Und was tut dann der Christ oder überhaupt jeder, der erkennen muss, dass Sünde in seinem Leben ist? Er muss damit zu Gott gehen. Er muss sie bekennen. 1. Johannes 1, ab Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und die Verben, die hier stehen im Griechischen, machen deutlich, dass das keine einmalige Handlung ist, sondern eine andauernde Handlung. Das müssen wir immer wieder tun. Das durchzieht das Leben. Das Lieben von Gott ist ein dauernder Prozess, genauso wie das Hassen von Sünde. Und das scheint der Jüngling noch nicht verstanden zu haben. Und Jesus dreht aber jetzt ein bisschen ihm die Perspektive und sagt ihm, du kannst, wenn du das tust, dann wirst du gar nicht so viel verlieren, wie es erstmal scheint. Und spricht ihm quasi seelsorgerlich zu, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Du kannst nur noch mehr gewinnen, wenn du das tust. Du verlierst eigentlich nur, wenn du dich an diesen weltlichen Reichtum hängst. Irgendwo Motten und Rost, das zerfressen. Und jetzt sind wir wirklich bei der Beantwortung der eigentlichen Frage angekommen. Jesus sagt ihm, wie er das Leben haben kann. Aber dafür muss er sich von seinem Schatz auf Erden trennen, von seinem Götzen lösen. Nur dann kann er Gott wirklich dienen. Ist er bereit, das zu tun? Jesus zeigt also mit dem Finger auf die Wunde dieses Menschen in seiner Situation und gibt ihm die Gelegenheit, sich jetzt zu beugen, auf Jesu Ruf zur Nachfolge zu hören, diesen Rat anzunehmen und damit den besten Schatz zu bekommen, den man überhaupt haben kann. Ein Schatz bei Gott, der niemals vergeht. Und auch hier ist es natürlich allein der Glaube, der rettet, der sich jetzt auf den Ruf hin vor Jesus niederwirft und sagt, ja, ich möchte dir folgen. So heißt es auch in Römer 21. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen kommt, die glauben. Und damit bleibt an dieser Stelle die Frage an uns. Was ist das Geld in unserem Leben? Möglicherweise sind wir nicht reich, bist du nicht reich, aber vielleicht ziehst du deine Sicherheit aus dem Geld, aus materiellem Besitz. Man muss nicht unbedingt reich sein, um sein Herz an Geld zu hängen. Oder ist es vielleicht was anderes, eine Beziehung, an die du alles hängst, ein Verlangen nach Vergnügen und Unterhaltung oder im Falle meines Physiklehrers dein ausgeprägter akademischer Anspruch an dich selbst, der dich davon abhält, Jesus zu folgen. Das können wir nur vor uns selbst und im Gespräch mit Jesus beantworten, im Gebet, wenn wir zu ihm rennen. Und jeder, das haben wir ja jetzt schon mehrmals gehört, muss etwas haben, das den, wenn er noch nicht bei Jesus ist, das den Thron Christi streitig macht. Und diesen fehlplatzierten Herrscher in unserem Leben gilt es auszumachen und zu entthronen mit Gottes Hilfe. Und die jetzt folgende Aufforderung zu Herrn Jesus, die gehört dann zwingend dazu, zur Aufgabe des Reichtums folgt dann ja, komm und folge mir nach. Die Schlachter fügt noch ein, nimm das Kreuz auf dich. Und einige andere Übersetzungen, das liegt daran, dass sie sich auf eine limitierte Sammlung an Handschriften zurückgeht und zum Beispiel die Elberfelder oder Luther nochmal viel mehr Handschriften beziehen und da einfach wahrscheinlich ist, dass diese Verse, nimm das Kreuz auf dich, an dieser Stelle nicht standen. Aber das ist nämlich praktisch irrelevant, weil dieses nimm das Kreuz auf dich verbildlicht, was komm und folge mir nach heißen soll. Und dieser Ruf, nimm das Kreuz auf mich, der kam vorher schon, 2 Kapitel vorher. 8, Vers 34, da fordert Jesus die Volksmenge auf und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und damit heißt dieses Kommen, dieses Nachfolgen, in Bezug auch auf dieses sich das Kreuz auf sich nehmen, dass man das selbstbestimmte Leben aufgibt und sich Jesus hingibt. Mein Selbstbestimmungsrecht gebe ich auf, um mein Leben ganz Jesus zu geben. Und das widerspricht wiederum dem, was der Jüngling ja eigentlich gesucht hat. Er hat gefragt, was fehlt mir? Er wollte einen Zusatz, ein Add-on mitnehmen, das sein aktuelles Leben optimiert, vielleicht das Fehlende noch hinzufügt. Aber Jesus fordert einen radikalen Abbruch mit dem ganzen Leben. Da fehlt nichts, es ist einfach komplett so falsch. Und ein Vertrauen auf das Leben, das folgt, wenn man Jesus nachfolgt. Im Letzten zeigt sich jetzt so langsam, dass der Jüngling nicht bereit ist, das ultimative Gebot zu erfüllen. So nach dem Motto, alles andere, das war eigentlich sein Plan, habe ich in der Jugend gehalten, jetzt kriege ich auch noch ein weiteres Gebot hin, aber alles aufgeben? Nun, wie reagiert der reiche Jüngling? Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Und traurig ist vielleicht sogar etwas zu harmlos. Elberfelder übersetzt, er entsetzte sich und Luther und Menge unmutig. Also es hat ihn wirklich gestört, was Jesus gesagt hat. Dieser Aufruf, der hat ihm nicht gefallen. Und gleichzeitig machte es ihn traurig. Er hatte dieses ernsthafte Anliegen. Und er musste einfach feststellen, nein, ich bin nicht bereit dazu. Und er ging. Jesus zu gehorchen war einfach ein zu großes Risiko. Und so hielt ihn die Sicherheit des Reichtums, die scheinbare Sicherheit des Reichtums, von der definitiven Sicherheit des Reichtums im Himmelreich ab. Knapp daneben ist eben auch vorbei. Er ging traurig. Und es wird deutlich eigentlich auch durch die Stellen, durch das, was Jesus ja auch schon gesagt hat, du wirst einen Schatz haben, dass er eigentlich nichts zurückgelassen hätte, sondern alles nur gewonnen hätte. Und Betrübnis an sich, dass er traurig wird, ist nicht mal das Problem. 2. Korinther 4, 7, Vers 10 steht, denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Und so war er zwar vielleicht auch wirklich ernsthaft betrübt, weil er merkte, ich muss das tun, ja, okay, und dann aber nicht bereit war, wirklich nachzufolgen. Und dann war das Ergebnis des Ganzen das Problem. Nicht, dass er betrübt war, sondern dass er dann nicht geblieben ist, sich nicht im Glauben weiterhin vor Jesus niedergeschmissen hat, sondern gegangen ist. Und das noch Schlimmere aber eigentlich ist, dass Jesus ihn tatsächlich ziehen lässt. Jesus ist in gewisser Weise ein Gentleman. Er drängt sich nicht auf. Kein, ja nun komm schon auf die Bühne, bekenn deinen Glauben zu Gott, dazu vielleicht noch etwas rührselige Musik und die vielfachste Wiederholung dieser Aufforderung. Nein, Jesus drängt nicht. Er rennt nicht hinterher an dieser Stelle. Er lässt ihn gehen und respektiert in einem gewissen Sinne die Entscheidung des Menschen, und das ist gleichzeitig sein Gericht. Und das ist das größte Problem des Menschen, wenn er seinen Willen kriegt. Denn der Mensch möchte das Gute nicht tun, was Gott möchte. Und so schreibt Paulus auch an die Epheser in Epheser 2, Vers 2 bis 3 und erinnert sie an ihr Leben vor der Bekehrung. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Und die Folge des Ganzen ist letztlich, Hebräer 9, Vers 27, und so gewiss es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Eben wieder, dass Gott, obwohl er jetzt noch für eine Zeit die Sünden der Welt duldet, sie irgendwann richten wird und damit auch den Sünder natürlich. Wer kann da eben helfen in dieser schwierigen Situation, in der der Mensch sich befindet? In dieser Notlage, in der sich der Mensch befindet, dass er sich nicht helfen kann und nicht selbst in den Himmel kommen kann. Ich möchte schließen mit einem Schachspiel von Paul Morphy. Er hat im 19. Jahrhundert gelebt und war der wahrscheinlich stärkste Schachspieler seiner Zeit. Und er stand eines Tages, diese Anekdote wurde mir so überliefert, ich kann nicht nachweisen, dass sie so geschehen ist, aber er soll eines Tages vor einem wertvollen Gemälde gestanden haben mit dem Titel Der Schachspieler. Und die beiden Spieler waren Satan und ein junger Mann. Und sie spielten um einen Preis, die Seele des jungen Mannes. Das Spiel stand schlecht für den jungen Mann. Er konnte seine Figuren nirgendwer mehr hinbewegen, ohne dass darauf eben es ein Schach regnen musste. Verzweifelt stand in seinem Gesicht, er hat seine Seele verloren. Morphy, der natürlich mehr von dem Spiel verstand als der Maler des Bildes, betrachtete es eine Zeit lang und ließ sich dann ein Schachspiel bringen. Er stellte die Figuren in die gleiche Position, wie sie auf dem Bild waren, und verwies dann auf den Zug, der den jungen Mann vor seiner Niederlage hätte bewahren können. Es gab noch einen Zug, um das scheinbar unabwendbare Matt zu vermeiden. Wir hatten damit begonnen, wie schwer Schach ist. Und es ist schwer, sich aus einem eng gestrickten Mattnetz zu entwinden und den rettenden Zug zu finden. Aber wie hilfreich, nein, lebensrettend, kann da ein Profi sein, der den Durchblick hat. Und noch viel schwerer ist es, ins Himmelreich zu kommen. Und unmöglich selbst für den Menschen seine unabwendbare Lage zu erkennen. Jesus kann aber und will helfen. Der Jüngling hatte diesen lebensrettenden Paul Morphy im Schachspiel um seine Seele gehabt, aber seinen Zugvorschlag abgelehnt. Die Frage ist, ob du deine Situation anerkennen willst oder ob du sehenden Auges ins Matt laufen möchtest. Folgst du dem Beispiel des Jünglings und klammerst dich weiter an deinen eigenen Gott, kleinen Gott, oder lässt du Gott Gott sein, auch über dein Leben? Dem einen folgst du in den Tod, der andere schenkt dir ewiges Leben. Und je nachdem, was du wählst, lebt man vielleicht ein paar Jahre sicher und geborgen, steht dann aber in Ungerechtigkeit vor Gott, um letztlich in die Hölle verdammt zu werden. Ein anderer vielleicht, der sich dafür entscheidet, Jesus Hand zu ergreifen, opfert vielleicht kurzzeitig die Zeit, die er am Sonntag zum Ausschlafen hätte oder am Donnerstag, um noch ein bisschen mehr zu lernen zur Bibelstunde. Aber er gibt sein Leben Jesus, nimmt sein Kreuz auf sich, um für die Ewigkeit alles zu gewinnen. Wofür wirst du dich entscheiden? Großer Gott, wir wollen dir danken, dass du in diese Welt gekommen bist und möglich gemacht hast, dass es einen Ausweg aus unserer Misere gibt. Dass du gekommen bist, um für uns zu sterben. Und wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, deine Hand zu ergreifen. Ja, es ist für uns unmöglich, zu dir zu kommen, weil wir so tief in Sünde verstrickt sind. Aber wir wollen dich bitten, dass du dich über uns erbarmst und uns hilfst auch immer mehr, uns zu hinterfragen, was hält uns davon ab, auch wo wir vielleicht schon zu dir gehören, alles für dich zu geben. Ja. Du siehst, wir brechen täglich das erste Gebot, dich mehr zu achten als uns selbst. Bitte schenk doch, dass wir es immer häufiger schaffen. Und dass wir dir wohlgefällig leben können. Danke, Herr, dass du aber auch weißt, wir sind nicht perfekt. Wir können auf keinen Fall perfekt sein und einfach aus Gnade uns ewiges Leben schenkst. Hilf uns aber auch, diesen echten Glauben zu haben, der dir nachfolgt. Amen.